Okay, also danken wir Jesus, okay? Und ihr, wo ihr jetzt noch keine Veränderung spürt, ihr müsst nicht auf, also na klar checkt man, ob Krankheit noch da ist, aber wir gucken nicht die ganze Zeit auf den Schmerz oder so, sondern wir gucken vor allem auf die Gesundheit, die in Jesus ist. Also wir gucken vor unserem Geist, Johannes 3,15, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und die Schlange ist erhöht worden auf eine Art und Weise, dass Mose gesagt hat, schaut beständig darauf. Und worum es eigentlich geht, ist, dass wir zulassen, dass die Offenbarung vom Kreuz, Johann Paulus sagt, ich nahm mir vor, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Warum? Weil diese Offenbarung vom Kreuz, von der Hinrichtung des alten Wesens und der Entstehung der neuen Schöpfung so großartig ist. Und darauf zu schauen, vielleicht vergisst du die Krankheit darüber und stellst am Ende fest, dass sie weg ist. Okay? Ich meine, es gibt Gaben der Heilung im Leib. Ja? Es gibt Gaben der Heilung. Warum gibt es die eigentlich? Weil wir alle an unterschiedlichen Stellen sind. Im Grunde ist unsere Gesundheit in Christus. Aber wir brauchen unterschiedliche Mittel, unterschiedliche Hilfestellungen, damit das, was Jesus für uns hat, in unser Leben hinein vermittelt werden kann. Und deswegen hat er Gaben gegeben, dass diese Dinge weitergegeben werden können und freigesetzt werden können in uns. Aber die Grundlage ist Jesus und die ändert sich nicht. Deswegen ist es so wichtig, sich dieser Offenbarung beständig auszusetzen, wenn man das mal so sagen darf. Und wisst ihr, Jesus hat gesagt, es ist gut für euch, wenn ich gehe, weil wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist. Und das hat so viele Facetten. Eine davon ist sicher, dass wenn wir in Christus sind, also es gibt so drei Begriffe, die miteinander einhergehen. Das eine ist der Begriff, in Christus zu sein. Der andere Begriff ist der Begriff, im Geist zu wandeln. Und der dritte ist, im Glauben leben. Und alles hängt miteinander zusammen. Dass Jesus seinen Geist gegeben hat, als er zum Vater gegangen ist, und wir jetzt befähigt sind, im Geist zu leben. Das zweite ist Römer 8, da heißt es, die Forderung des Gesetzes wird erfüllt in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Aber das bedeutet, im Geist zu leben, der Geist wird auch Geist Jesu genannt, dass wir in Christus leben. Wir leben nicht in seinem Körper, aber wir leben im Geist. Und das ist das, was sein Wesen in uns wirksam werden lässt. Und im Glauben zu wandeln bedeutet, sich Christus anzuschauen und zu wissen, wie er ist. Und zu wissen, dass ich im Geist in ihm bin. Und damit gehören diese Begriffe zusammen. Aber dass Jesus gesagt hat, es ist gut, wenn ich gehe, weil der Geist dann kommt. Der Geist Gottes hat hat ein Ding, was er tut. Jesus hat gesagt, er wird mich verherrlichen und er wird von dem Meinen nehmen und euch weitergeben. Und dann sagt er noch, alles, was der Vater hat, ist mein. Deswegen habe ich gesagt, er wird von dem Meinen nehmen. Im Grunde hat er alles. Ja? Aber der Punkt ist, dass der Heilige Geist ein Thema hat, wenn wir Offenbarung wollen. Ja? Wer möchte gern Offenbarung erleben vom Heiligen Geist? Jeder, ja, klar, wir wollen das alle. Ist ja logisch, wäre jetzt, das war eine rhetorische Frage eigentlich. Aber wenn wir Offenbarung wollen, ein Thema hat der Heilige Geist, da redet er am liebsten drüber. Das ist Jesus Christus. Und ich habe das früher, ich habe das so oft gehört und habe mir gedacht, komisch, dass es bei mir nicht tut. Also, ich bin mal ehrlich, so, ne? Und ich stelle aber fest, das stimmt, er hat ein Thema, über das er halt am liebsten redet, und das ist Jesus Christus. Und es gibt einen Punkt dabei, das ist der Schwerpunkt, der ihm am meisten gefällt. Und das ist das Kreuz. Und das Kreuz, wenn ich das betrachte, als den... wie ein Dreh- und Angelpunkt. Ja? Die alte Schöpfung wird hingerichtet, die neue aufgerichtet. Und das ist das, was Jesus getan hat. Jesus hat alles abgelegt, was er ablegen konnte. Hat sündige Natur angezogen, irgendwie. Also wie das genau, ich möchte mich da theologisch nicht auf eine Diskussion drüber einlassen, das finde ich ganz schwierig, weil es gibt da Leute, die würden garantiert sagen, das ist Irrlehre. Aber was Paulus sagt, zum Beispiel, was Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 21, ist so krass formuliert, man kann es nicht krasser formulieren. Da steht, den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. damit wir Gottes Gerechtigkeit würden ihm. Kann man krasser formulieren, was Jesus am Kreuz erlebt hat? Kann man es krasser formulieren? Er ist zur Sünde gemacht worden. Ich meine, lass dir das mal durch den Sinn gehen. Der, der heilig, heilig, heilig ist, getrennt von allem, was Sünde heißt, von allem Filz, von allem Dreck und Schmodder, wird zu uns, zu dieser Natur von Sünde gemacht, für uns, damit wir eine neue Natur kriegen können. Das ist der Hammer. Und dieses Thema, die Qualität, die Güte, die Tugend von Jesus und das, was er getan hat, das ist das Lieblingsthema des Heiligen Geistes. Er liebt nichts mehr, als darüber Offenbarung zu bringen. Und er kann dir dein Leben lang bis zu deinem letzten Tag auf diesem Planeten und darüber hinaus jeden Tag die gleiche Offenbarung bringen und sie so neu machen, als hättest du es nie gehört. Weil er das liebt. Er liebt diese Geschichte. Und das ist die Power, die alles verändert. Alles. Wir können so dankbar sein. Echt. Wir können so dankbar sein. Ich habe noch eine ernsthafte Sache mit euch zu besprechen. Ich mache das jetzt so im ersten Gottesdienst. Ihr werdet heute nicht verschont. Ihr kriegt jetzt die gleiche Ermahnung. Ich muss euch ermahnen. Und zwar aus dem Petrusbrief ermahne ich euch jetzt. Aus dem 1. Petrusbrief 1. Ich lese vor. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit, das hat nichts mit der Predigt zu tun bis jetzt, ne? Okay. Der nach seiner großen, ist eine Ermahnung. Ich muss was Ernsthaftes mit euch besprechen. Der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Die Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Daran jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden oder befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Und jetzt kommt der Teil, worüber ich euch echt ermahnen muss. Denn den ihr liebt, also den Jesus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so langt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Meine Ermahnung ist folgende. Wenn man das liest, dann sagt der Petrus hier, dass wir über Christus mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln. Ja? Habt ihr das? Manche Leute verstehen unaussprechliche Freude, verstehen sie so. Die ist unaussprechlich, deswegen sage ich lieber gar nichts. Was ist mit dir los? Du siehst so komisch aus. Ja? Ich habe unaussprechliche Freude. Der Punkt ist, dass diese Form von Freude, die hier beschrieben ist, ist so massiv, dass wir sie wahrscheinlich bis jetzt in keiner Gemeinde finden. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn nicht Petrus sagen würde, dass diese unaussprechliche und verherrlichte Freude Bestandteil des Weges ist, auf dem wir das Ziel unseres Glaubens erreichen. Die Errettung der Seele. Ich kann mich da jedes Mal wieder drüber freuen. Also, will ich jetzt sagen, dass du verloren gehst, wenn du dich nicht freust? Oh mein. Also, erstmal, die Errettung der Seele. Was ich darunter verstehe, ist, dass das, was Jesus getan hat am Kreuz für uns, sich in unserer Seele manifestiert, dass also sichtbar wird, dass wir verändert sind, dass wir ein transformiertes Leben haben. Ja? Mit anderen Worten, die Errettung der Seele hat was mit der Transformation unseres ganzen Lebens zu tun. Okay? Weil Errettung ist das Wort Sozo, das Heilung, Befreiung, Frieden, das ist ein umfängliches Wort. Das bedeutet, dass die Seele in die volle Erlösung hineingeführt wird. Das ist das eigentlich, worum es geht. Und natürlich bist du errettet, wenn du Jesus angenommen hast. Aber deine Seele wird nur verwandelt, und das ist nun mal so, wenn du durch einen Prozess läufst. Und es ist nicht so, dass diese Freude das Mittel ist, das dich verwandelt, sondern das ist ein Symptom davon. Aber das Symptom ist so stark und so gewichtig, dass man davon ausgehen sollte, dass es irgendwie gegenwärtig sein sollte. Und dieses Symptom, aus verschiedenen Gründen habe ich mit einer anderen Bibelstelle noch Kontakt. Also ich habe mit verschiedenen Bibelstellen Kontakt, da kommen noch mehr, wir haben heute ein Kontaktprogramm. Aber das ist diese Stelle in Philipper 3, Vers 3. Da heißt es, wir sind die Beschneidung Gottes, die wir Gott im Geist anbeten, uns in Christus freuen, Und keine Zuversicht auf Fleisch setzen. Und was passiert ist, also ich habe im ersten Gottesdienst die Frage gestellt, das würde ich auch hier fragen. Wenn wir Jesus angucken, ne, und das Kreuz angucken, ein paar von euch haben jetzt schon die letzten Predigten öfter mal gehört, und haben vielleicht ein paar von euch irgendwie die Erfahrung gemacht, dass ich auf Jesus geschaut habe und gar nicht über meine Probleme nachgedacht habe und festgestellt habe, dass bestimmte Muster in meinem Leben, von denen ich eigentlich immer irgendwie gedacht habe, die gehören zu mir, plötzlich stelle ich fest, das bin ich gar nicht. Kennt das jemand? Richtig die Hände hoch. Ich möchte nur, dass die Leute sehen, dass das passiert. Okay, das ist gut. Und dann, wenn man diese Erfahrung macht, passiert das Nächste, dass man feststellt, ich bin das gar nicht, ich will das eigentlich sein lassen, ich leg das weg. Und dann passiert das, dass eine Sache, die du vorher versucht hast, mit eigener Anstrengung loszuwerden, das hat nicht geklappt, da ist einfach kein Bock mehr drauf, das ist was ganz anderes. Und manchmal ist das sogar so, dass du nicht mal weißt, wie es passiert ist, weil du es nicht in direkten Zusammenhang setzen kannst, dass du Jesus angeguckt hast und deswegen in dem Bereich plötzlich verändert worden bist. Aber jetzt passiert Folgendes. Jetzt siehst du das und denkst dir, das ist ja cool. Ich werde verändert. Naja, das haben wir ja die ganze Zeit schon gesagt. Aber jetzt erlebe ich das. Und jetzt passiert es, dass ich denke, hey, Jesus, also irgendwie kann ich mich da ja regelrecht in dir drüber freuen. Und ich fange mich an, drüber zu freuen. Und was dann passiert, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir kommen dann also vor diesen Thron der Gnade, wo diese Sachen passieren, und fangen an zu denken, Mensch, ich sollte mich weniger auf meine eigene Kraft verlassen und mehr auf das verändernde Potenzial, was in Jesus ist. Und das tun wir dann auch. Und wir kommen vor den Thron der Gnade und stellen fest, dass wir mehr in den Händen tragen, als wir gedacht hätten. Nämlich mehr eigene Anstrengung und Kraft, mit der wir versucht haben, unsere Probleme unter die Füße zu bekommen. Und jetzt stehen wir vor dem Thron der Gnade, vor dem Papa, sagen, ich habe ja immer schon auf deine Gnade vertraut, aber praktisch sah es ein bisschen anders aus. Und ich sehe, dass die Sachen funktionieren. Wenn ich auf Jesus schaue, das funktioniert tatsächlich, verändert mich. Und ich habe Vertrauen zu dir. Ich vertraue dir. Ich kann dir echt vertrauen. Ich kann meine eigenen Anstrengungen, ich kann sie loslassen. Ich lasse sie los und ich lasse sie hier vor dem Thron der Gnade. Und ich fange wirklich an, darauf zu vertrauen. Und dann wachsen diese Erfahrungen, werden zunehmen. Und du wirst dich so in Jesus freuen, weil du feststellst, dass seine Gnade wirklich ausreichend ist. Und man taucht in diese Freude ein. Und wisst ihr, ich habe es auch, ja, ich wiederhole mich, ich habe es im ersten Gottesdienst ähnlich gesagt, aber ihr kriegt ja meistens irgendwie nochmal extra. Jedenfalls, normalerweise gebrauche ich dieses Wort nicht so gerne. Aber wenn wir anfangen zu sehen, dass Jesus jedes Problem in unserem Leben, das wir versucht hätten, theoretisch mit eigener Anstrengung unter die Füße zu kriegen, dass er das erledigt hat, wenn wir das anfangen zu sehen, dann gibt es da eine Freude drin, die ekstatisch ist. Die ist ekstatisch, weil er Jesus hat gesagt, wen der Sohn frei macht, den macht er wahrhaft frei. Schon mal gehört? Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, was das heißt, wahrhaft frei zu sein. wir sind sowas von frei gemacht. Er hat auch gesagt, also das in dem Zusammenhang eigentlich wirklich interessant, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Also das Wort hilft dabei ungemein, aber es geht nicht um eine Leistung. Und er hat uns so frei gemacht, wenn ich sehe, wie frei ich bin. Also ich bin ein stiller Genießer, manchmal, aber ich sitz da und ich tauche in diese Offenbarung ein, weil der Heilige Geist, wie ich das vorhin gesagt habe, der hat nichts lieber, als genau darüber zu reden. Er liebt das. Was das bedeutet, wir schauen uns das gleich noch ein bisschen genauer an. Ich bin aber noch nicht bei der Predigt, wir kommen später zu der Predigt. Und dann führt, also ich erlebe das so und ich weiß, dass ich bin keine Ausnahme. Ich weiß, dass das Jesus für jeden von uns hat, für wirklich jeden. Er möchte dich zu Hause auf deinen Stuhl setzen, eine schöne Duftkerze an und du guckst Jesus dabei an und er will dir Offenbarung bringen, die gleiche Offenbarung, die du gestern hattest und vorgestern da vielleicht hast du sie noch nicht gehabt, dann kriegst du sie neu, aber die Offenbarung darüber, was Jesus am Kreuz getan hat und er bringt die auf eine Art und Weise, dass es jeden Tag neu ist. Jeden Tag. Und jeden Tag ist das so neu, dass du denkst, hey, das ist der Hammer, yay, ich freue mich drüber. Und du kannst dann schreien oder nicht, kannst heulen oder nicht, kannst lachen oder nicht, kannst alles Mögliche machen, aber das wird ekstatisch. Und das ist unaussprechliche Freude. Und da möchte uns der Heilige Geist noch tiefer hineinführen. Und was dann passiert ist, dass diese Freude, ja, die ist plötzlich, also wenn man diese ersten Erfahrungen macht, der Veränderung und der Verwandlung, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Offenbarung, dann komme ich irgendwann zu dem Punkt, dass ich manche Sachen noch nicht erlebt habe, aber das hält mich nicht davon ab, mich zu freuen, weil meine Freude plötzlich überhaupt nicht mehr davon abhängt, was die äußeren Umstände mit sich bringen, was sie nicht mit sich bringen, sondern ich habe eine Freude, die ist in Jesus gegründet, weil er mich frei gemacht hat, auch wenn ich manche Sachen davon noch nicht sehe, vielleicht. Aber ich weiß, der Heilige Geist wird mich in die Offenbarung reinführen und er wird mich freisetzen und es wird sichtbar werden. Das ist so cool. Also ich habe daran Spaß, ich freue mich darüber. Das ist das Evangelium übrigens. Ja? Das Evangelium von Jesus Christus. Dafür ist er gekreuzigt worden, übrigens. So. Das ist das Wichtigste. Okay, noch zwei Bibelstellen, bevor wir zur Predigt kommen. Echt? Ich habe mein Buch noch nicht mal aufgeschlagen, wirklich. Aber die Bibelstellen sind wirklich, das Wort ist gut, oder? Findet ihr das nicht? Findet ihr das nicht? Ich finde das so gut. Es gibt noch ein anderes Thema, über das würde ich auch gerne sprechen. Jesus hat gesagt, bleibt in mir, ne? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Ich glaube, dass es hier was gibt, wenn man anfängt, Jesus anzuschauen auf diese Art und Weise, dann fängt das Wort an, mit dir zu sprechen. Das Wort Gottes, die Bibel. Fängt an, mit dir zu sprechen. Und ich kann, das ist nur am Rande, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ich kann nur jedem empfehlen, dass du zuhörst, wenn das Wort mit dir redet. Weil zu leicht sind wir beschäftigt und machen andere. Ich will euch kurz erklären, wie es bei mir aussieht. Ja? Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Wenn ich morgens aufstehe, ich mache meine Zeit morgens mit Jesus. Ja? Das ist für mich sehr hilfreich und ich würde das empfehlen. Ich würde nicht empfehlen, dass es ein Gesetz ist, wo du sagst, wenn ich meine Zeit mit Jesus nicht mache, dann kann er mich nicht segnen und wenn ich sie habe, dann kriege ich Segen. Das stimmt nicht, das ist Quatsch. Meine Zeit mit Jesus hat was damit zu tun, dass ich ihn echt lieb habe und einfach nicht auf diesen Ekstase verzichten will. Wäre ja schön bescheuert. Also jedenfalls setze ich mich dann hin und wenn ich nicht Folgendes tue, wenn ich nicht zuerst, ich habe so ein Buch, wenn ich nicht zuerst dieses Buch rauslege und meine Stifte, wenn ich das nicht zuerst mache, sondern zuerst irgendwie einen Text lese oder zuerst irgendwie bete, dann passiert Folgendes, wenn ich es nicht rausgelegt habe. Ich bete dann kommt mir bei einem bestimmten Ding ein Stück aus dem Wort Gottes in den Sinn und ich denke, das schreibe ich gleich auf. Und wenn gleich ist, habe ich vergessen, was ich gerade gehört habe. Und das Problem ist, dass dann das Wort zu mir geredet hat und ich habe es nicht wahrgenommen. Während wenn ich das Buch da liegen habe, sage ich, okay, ich bete gleich weiter, jetzt hat das Wort gesprochen. Und dann schreibe ich mir das auf und schreibe mir auf, was das dazu gesagt hat und schlage noch die Bibelstelle nach. Dann bin ich im Wort und das Wort zieht mich rein. Und das ist überhaupt nicht anstrengend. Wir haben ja das Problem, wenn wir hören, wir müssen im Wort bleiben, dann denken wir ja immer, wir sollten also die Bibel kontinuierlich am Stück durchlesen. Und das ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Also es ist wirklich eine gute Sache, weil ich würde sagen, der Heilige Geist leitet uns erinnert uns an die Wahrheit und das Wort ist die Wahrheit, aber wie soll er uns an die Wahrheit erinnern, wenn wir so nie gehört haben? Ja, also das ganze Wort mal gelesen zu haben, ist bestimmt gut. Aber im Wort zu bleiben hat was damit zu tun, eine lebendige Beziehung mit dem Wort zu haben und sich von ihm ziehen zu lassen, wenn es uns ruft. Und es ruft uns wirklich. Macht's. Also es ist nur ein Tipp. Da wollte ich aber auch nicht drüber reden, auch eigentlich heute überhaupt nicht drüber reden. Aber vielleicht hat es ja jemand gebraucht. Ja, vielleicht. Oder vielleicht nur ich. Ich brauche das immer wieder für mich. Also, zwei Bibelverse, die noch nicht zur Predigt gehören. Das ist Römer 6. Vielleicht gehören sie auch irgendwie schon mit dazu. Wenn wir zur Predigt noch kommen, dann gehören sie vielleicht schon ein bisschen mit dazu. Römer 6, da heißt es, wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? Also diese Übersetzung, ich habe da mal im Taufseminar drüber gesprochen und das Wort getauft bedeutet ja hineingetaucht sein, ne? Ne? In etwas hineingetaucht sein. Und eigentlich muss es auch nicht mit auf Christus getauft werden übersetzt werden, sondern man kann auch sagen in Christus getauft werden. Und dann könnte man es auch so lesen, wisst ihr nicht, dass so viele in Christus Jesus hineingetaucht wurden, in seinen Tod hineingetaucht worden sind? Ja? Und dann heißt es weiter, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod oder das hineingetaucht worden sein in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und als ich das gelesen habe neulich, ist mir dieses Wort damit aufgefallen. So ein kleines Wörtchen, damit. Ja, also wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit. Das hat einen Grund. Und dann gibt es eine andere Stelle, Philipper 3. Philipper ist nach Epheser, glaube ich. Ja, Philipper ist nach Epheser. Meine Bibel, ich liebe meine Bibel. Und da steht, lese ich auch den ganzen Absatz vor, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auch irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Also hier spricht er davon, dass er in Christus gefunden werden will. Und dann geht es weiter. Also er möchte in Christus gefunden werden. Ja, das ist das, wovon wir die ganze Zeit reden. Wir sind in Christus. Und er sagt, dass das passiert, indem ich gleichgestaltet werde seinem Tod. Und das hat was damit zu tun, dass wir an Jesus anschauen, was bei dem Tod passiert ist. Okay. Und dann sagt er weiter, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und hier gibt es ein Wort drin, das steht da gar nicht. Und jetzt lese ich das nochmal vor, so wie es hier steht, so richtig, ganz. Das habe ich nämlich, also das steht eigentlich schon da. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil, kleine 6 oben, ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und kleine 6 oben bedeutet kleine 6 unten nachgucken. Und da steht, wozu? Also, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, wozu ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Mit anderen Worten, habt ihr diesen Text schon mal gelesen, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin? Hat das schon mal jemand gelesen, irgendwie beim Lesen vom Philipperbrief? Bestimmt, ne? Und immer wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, der meint, ich bin so ergriffen von Jesus. Kennt ihr das? So dieses, ich sehe was Schönes, es hat mich so ergriffen, es war so herzzerreißend, ich bin so ergriffen davon. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, bin ich doch wirklich genug ergriffen von Jesus? Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass er das gar nicht meint. Der meint, dass Jesus mich ergriffen hat. Und zwar hat Jesus mich an irgendeinem Punkt so richtig ergriffen. Und er hat richtig fest zugepackt. Man könnte fast sagen, Jesus hat mich mit brutaler Gewalt ergriffen. Und zwar, weißt du, wo er es gemacht hat? Das hat er auf Golgatha gemacht. Er hat mich so ergriffen, wie es nur ging. Und weißt du was? Wozu? Damit ich dem nachjage, wozu er mich ergriffen hat. Und im Römer, das, was ich gerade vorgelesen habe, da steht, dass wir hineingetaucht worden sind in seinen Tod und jetzt in der Gleichheit der Auferstehung mit ihm sind, damit Wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir wandeln in Neuheit des Lebens. Wir jagen der Neuheit des Lebens nach. Oder der Punkt ist, wir sind von Christus ergriffen worden, damit wir dem nachjagen, dass das neue Leben durch uns fließt. Wir sollen nicht aufhören, dem nachzujagen, dass das neue Leben durch uns fließt. Aber der Punkt ist, am Kreuz von Golgatha hat Jesus uns ergriffen. Und diese Sache ist nicht eine Option, die ist passiert und die ist total real. Und das möchte ich auch noch kurz erklären, weil er sagt weiter, denn wenn ich verwachsen bin mit der Gleichheit seines Todes, so werde ich es auch mit der seiner Auferstehung sein, indem ich dies erkenne, dass mein alter Mensch mitgekreuzigt worden ist oder unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Und der Punkt ist, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, es sind nicht unbedingt, vielleicht kann man das, wenn du das so sehen willst, ich will das nicht wegnehmen, aber es sind nicht unbedingt viele alte Menschen, die mit Jesus gekreuzigt worden sind, sondern es ist ein alter Mensch. Und dieser alte Mensch ist uns allen gemeinsam. Und unser Leben, und das ist dieses Wesen des alten Menschen, das ist der alte adamitische Wesen. Und man kann es so formulieren, dass unser Leben verankert war in diesem alten Wesen. Versteht ihr, was ich meine? Unser Leben ist verankert in dem alten Wesen Adams, in dem Wesen der Sünde. Da ist es drin verankert. Ja? Und das heißt, dass mein Leben aus der Kraft dieses Wesens schöpft. Daher komme ich. Und jetzt kommt Jesus und er nimmt dieses alte Wesen, zieht sich das an vollständig und bringt das in den Tod, killt das, bringt das um. Jetzt wird die Verankerung aufgelöst. Ich kann da nicht mehr verankert sein. Jetzt nimmt Jesus diese Verankerung und pflanzt sie sich selber ein. Echten Akt von Gewalt. Er hat mich ergriffen, er hat mich da eingepflanzt und aus einem Grund, dass ich dieses Leben, dieses neue Leben, das in ihm ist, dass ich dem nachjage und versuche zu sehen, dass so viel wie möglich von diesem Leben in meinem Leben fließt und wirksam wird und rausfließt und als Kraft erfahrbar wird. Das ist Christus. Und das ist Power. Und das ist eine Sache, da müssen wir nicht, wisst ihr, da geht es nicht darum, oh, hat Jesus mich errettet oder hat er nicht? Jesus hat alle errettet. Er hat jeden errettet. Jeder ist errettet, theoretisch, sobald man das für sich selber annimmt. Das ist passiert, das ist ein Fakt, er hat den alten Menschen hingerichtet. Es ist komisch, dass manche Leute immer noch versuchen, aus der Kraft von dem Alten zu leben. Was noch komischer ist, dass man Jesus kennengelernt hat und auch immer noch versucht, aus der Kraft dem Alten zu leben. Weißt du wie? Mit Gesetzlichkeit. Anstatt zu sagen, hey, yay, ich empfange das Neue, da versuche ich immer noch, ich gebe mir Mühe her, so zu sein, wie du willst. Ich schaffe das. Heute noch nicht, aber irgendwann reicht meine Kraft aus. Ich muss nur genug Gewicht geben. Ja, ja. Nee. Du musst diese Erfahrung machen, dass du dich umschaust, feststellst, ich habe mich gerade geändert und ich weiß nicht mal warum. Das ist das, was wir brauchen. Und das setzt Vertrauen frei. Und das bedeutet einen Wandel im Glauben. Das bedeutet einen Wandel im Geist. Das bedeutet einen Wandel in Christus. So ist das. So, jetzt kommen wir zur Predigt. Schlag mal die Kladde auf. Hilft das jemandem? Oder hilft das keinem? Hilft das irgendjemandem? Ja, das sind ja schon ein paar wenige. Naja, schade, wären es gerne mehr. Ich würde mich freuen, wenn es mehr wären, aber vielleicht kann ich mit der Predigt den Rest vollständig verwehren. Das Leben in Christus ist wirklich Freude. Ist echt toll. Also, Epheser 4, Verse 1 bis 4. Uiuiui. Herr Jesus, hilf mir. Da steht, ich ermahne euch nun, also ich lese verschiedene Abschnitte aus dem gleichen Kapitel vor. Ich lese 1 bis 4, dann lese ich 11 bis 13 und 15 bis 16, also 15 und 16. 1 bis 4 steht, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Also hier nur einen kurzen Hinweis. Er spricht, wir sollen die Einheit des Geistes bewahren. Im Geist zu wandeln bedeutet, in Christus zu sein oder im Glauben zu sein. Und das Interessante ist einfach, dass an dieser Stelle nicht, es geht nicht darum, dass wir eine Einheit produzieren müssen. Die brauchen wir nicht produzieren. Diese Einheit existiert schon, weil wir alle in Christus hineingetaucht worden sind. Wir sind in Christus, wir sind Teil seines Leibes. und wir sind eins. Wir können nur versuchen, uns irgendwie da rauszutrennen, aber wir müssen da nichts produzieren. Wir sind eins. Und interessant ist, dass er nicht sagt, deswegen, wir sollen die Einheit des Geistes bewahren, deswegen sollen wir bloß gucken, dass wir keine unterschiedlichen Meinungen haben. Hätte er ja auch sagen können, bewahrt die Einheit des Geistes, indem ihr alle zur gleichen Meinung findet. Und wenn ihr nicht die gleiche Meinung habt, dann setzt euch nächtelang zusammen und versucht auszudiskutieren, wer recht hat. Ich. Ja? Hat er aber nicht gesagt. Er sagt durch das Band des Friedens. Und weißt du, was das für mich bedeutet? Dass Einheit des Geistes, Einheit in Christus oder ein Leib zu sein, wir leben dadurch darin, dass wir den Frieden Gottes, des Geistes in unserem Herzen Schiedsrichter sein lassen. Ich habe den Frieden in mir und der sagt mir, über was ich wann wie reden soll und wo ich irgendwann mal aufhören soll. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich in so eine Situation reinkomme, eine unterschiedliche Meinung habe und ich spüre an irgendeiner Stelle, dass der Frieden anfängt zu gehen, dann ist es geschickt, dem zuzuhören und zu sagen, okay, ich brauche jetzt nicht weiter über dieses Thema zu reden. Ich liebe meinen Bruder so oder so. Wir haben unterschiedliche Meinungen, aber wir sind eins. Weil wir sind nämlich eins, auch mit unterschiedlicher Meinung. Und deswegen ist der Friede Gottes, der Schiedsrichter in unserem Herzen, so hilfreich, dass wir diese Einheit bewahren können. Und dass wir nicht zu einem Punkt kommen müssen und sagen, ey, du bist ja anders als ich. Weil, wisst ihr, das ist ja das Ergebnis. Wenn man unterschiedliche Meinung hat, dann stellt man fest, wir sind anders. Wir passen nicht zusammen. Aber das ist nicht biblisch. Wir passen wohl zusammen. Wir sind schon zusammen. Wir sind ein Leib. Stell dir vor, die rechte Hand sagt zur linken Hand, wir gehören nicht zusammen, du gehst jetzt. Nein, ich bleib hier, du gehst. Nein, du. Ja, Quatsch. Wir sind eins, wir gehören zum gleichen Körper. Deswegen das Band des Friedens. Und dann steht weiter in Epheser, im gleichen Kapitel, Verse 11 bis 13, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung oder für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Und 15 bis 16, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Der Epheserbrief ist der Brief, in dem, glaube ich, diese Begriffe in Christus oder in ihm am meisten vorkommen. Da wird immer wieder darauf hingewiesen, dass wir in Christus sind und was in Christus alles vorhanden ist und so weiter. Aber an diesen Stellen kommt es jetzt nicht so häufig vor. Aber trotzdem ist das im Kontext dessen, dass alles in ihm ist. Ich hatte vor ein, zwei Wochen, weiß nicht genau, irgendwie mal darüber gesprochen, dass die Sünde am Anfang, ne? Dass Adam steht da und dann kommt die Schlange zu ihm und sagt, pass mal auf, wenn du von dieser Blackberry hier isst, dann von der Frucht isst, dann wirst du so sein wie Gott. Ne? Und Adam isst dann und hat von der Frucht gegessen und muss jetzt sich überlegen, bin ich jetzt wirklich wie Gott? Wenn er überprüfen will, ob er wie Gott ist, dann muss er aber neben Gott stehen und kann nicht in Gott sein, oder? Weil wenn ich in Gott bin, wenn ich eins mit ihm bin, dann kann ich keine Unterschiede feststellen, wenn ich eins mit ihm. Also muss ich irgendwie draußen sein und sagen, sind wir jetzt gleich oder nicht? Bin ich jetzt so wie du oder bin ich nicht so wie du? So dass ich sagen würde, dass die ursprüngliche Sünde damit zu tun hat, dass der Mensch aus seiner ursprünglichen Bestimmung in Gott zu sein ausgetreten ist. In einer gewissen Form. Ich sage da gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und das war nie Gottes Plan. Gottes Plan war, dass seine ganze Schöpfung, vor allem der Mensch, in ihm ist. In Gott ist vollständige Versorgung, in Gott ist ewiges Leben, in Gott ist absolute Gesundheit, in Gott ist Freude, in Gott ist alles, was wir zum Leben brauchen, alles ist in ihm. Und alles fließt aus Gnade und nicht aus Anstrengung. Und Gott hat diese Schöpfung nicht gemacht, dass wir versuchen, mit Anstrengung uns die Dinge zu verdienen, die er uns sowieso geben will. Er hat die ganze Schöpfung nicht dazu geplant. Aber durch Sünde ist diese Trennung gekommen, oder die Sünde war diese Trennung, wie auch immer du das formulieren willst. Nun ist interessant, dass in der Apostelgeschichte steht, da schreibt der Paulus, sagt das, glaube ich, in Apostelgeschichte 17, er sagt so, wie eure Dichter sagen, in ihm leben und weben und sind wir. Also Paulus sagt im Grunde, oder ich bin mir nicht sicher, kannst du nachgucken, ob es Paulus war oder nicht, das ist Apostelgeschichte 17, er sagt im Grunde, dass immer noch alle in ihm sind. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, naja, das ist so ein bisschen wie das mit dem Vorhang. Ne? Leute sind zwar irgendwie in ihm, aber irgendwie auch nicht. sie wissen, eigentlich kann kein Mensch leben, ohne diese Verbindung in Gott zu haben, aber getrennt sind sie in dem Sinne, dass sie versuchen, aus eigener Kraft zu leben. Ja? Und das ist, eigentlich ist das wirklich interessant. Jeder Mensch, der Jesus nicht kennt, alle haben einen Wunsch. Sie haben den Wunsch, sozusagen ihren eigenen Idealen gerecht zu werden. Jeder Mensch hat eine Vorstellung davon, oder wenn er noch nicht total zerstört ist, kaputt ist innerlich, hat eine Vorstellung davon, was gerecht und was richtig ist. Und jeder versucht, das irgendwie mit eigener Kraft zu erfüllen. Jeder versucht das. Und die meisten stellen fest, dass sie ihrem eigenen Gerechtigkeitsideal nicht gerecht werden können. Als Beispiel, beispielsweise, wenn jemand hinter deinem Rücken über dich redet, dann weißt du genau, das ist nicht richtig. Ich mache sowas nur ganz selten. Ne? So, dass der Mensch eigentlich immer noch in dieser Situation ist, sich zu vergleichen mit Gott, zu sagen, hey, ich kriege das aus meiner eigenen Kraft hin. Ich schaffe das, ich bin so wie du. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Und dann gibt es noch eine andere Bibelstelle, sagt der Paulus im Epheserbrief, glaube ich, bezieht er sich auf das Alte Testament und sagt, ein Mann wird seine Eltern verlassen, seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und diese ganzen Bilder, ja, all das zusammen. Gott wollte am Anfang nicht, dass der Mensch aus ihm rausgelöst ist. Paulus beschreibt die Einheit zwischen Christus und der Gemeinde als eine Einheit, die ist wie ein Fleisch sein. Also das ist eine Einheit, die ist so intensiv. Und dass wir eigentlich immer noch irgendwie in Gott sind. Da komme ich zu dem Ergebnis, dass es ist, wenn Menschen außerhalb von Jesus leben oder sagen wir mal wenigstens aus ihrer eigenen Kraft heraus leben, es ist, als wenn man Gott eines Teiles von sich selbst berauben will. Versteht ihr, was ich meine? Es ist, als wenn Gott einen Teil rausgeschnitten bekommt, wenn Menschen nicht in Christus sind, weil das ganze Ding war immer so geplant. Und wir sind eins mit ihm. Wenn wir nicht drin sind, dann fehlt ihm was. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil wenn wir leben in einer Zeit, wo, also ich sag mal ein Beispiel, ich will nicht böse sein, ich meine das nur als ein Beispiel, wo ich nichts verurteile oder sonst was, bitte versteht mich da richtig. Aber wir haben ganz viele muslimische Mitbürger in unserem Land und da gibt es so verschiedene Trachtenmoden, ne? Also meistens mit dem Kopftuch, irgendwie fängt mit dem Kopftuch an, geht dann über bis hin zur Vollverschleierung. Und diese Mode oder diese Kleidung es hat natürlich alles einen religiösen Hintergrund, aber bringt eine Sache zum Ausdruck. Und zwar bringt sie zum Ausdruck, ich bin anders als du. Ich bin anders als du. Ich bin ganz anders als du. Das haben wir in vielen anderen Bereichen. Jeder versucht irgendwie sich abzugrenzen und anders zu sein und besonders zu sein. Das ist ja auch okay, wir sind ja auch alle Individuen. Aber dieses Abgrenzen und was dann passiert ist, gerade bei dieser Geschichte mit dem muslimischen Hintergrund, ist, dass dieses Abgrenzen, dieses Anderssein hervorbringt, dass in mir ein Anstoß, ich nehme Anstoß. Du willst anders sein als ich. Und da passiert eine Spaltung, eine Trennung. Und die Sachen dividieren auseinander, eine Polarisation. Und dann richtet sich das gegeneinander. Aber die Realität ist, dass wir alle in den Leib Gottes hineingehören. Manche sind wieder zurückgekehrt und hineinversöhnt worden und andere müssen noch hineinversöhnt werden. Und ich lernen muss, Menschen von dieser Perspektive aus zu sehen. Jesus will, dass, oder der Vater will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will das. Und das heißt, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, dass alle wieder zurück in ihn hineinversöhnt werden. 2. Korinther 5, 1 oder 20 sagt, er hat uns den Auftrag gegeben, den Leuten zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und was darin enthalten ist, versöhnen ist wieder hineingepflanzt werden in ihn oder sich wieder der Zugehörigkeit bewusst sein. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht von der Perspektive betrachten, wir und die. Das ist nicht richtig. Wir sind eigentlich in einem Boot. Und das ist die Beauftragung, die Jesus gegeben hat. Er sagt, also Dienst der Versöhnung habe ich gesagt, also er spricht von der Wiederherstellung aller Dinge, ja, also in die Bibel spricht von der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, dass die Schöpfung wieder zu, wir arbeiten daran, wir sind berufen. Ich sage das, weil Paulus sagt, Apostel, Propheten, Evangelisten, hier Lehrer und Hirten rüsten die Heiligen zu für das Werk des Dienstes. Was ist das Werk des Dienstes? Das Werk des Dienstes ist, dass wir zuarbeiten, dass Menschen hinein versöhnt werden in Gott. Das ist unser Auftrag. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen, die eine andere Kultur haben und sich und dadurch anders auf uns wirken, dass wir sagen, die sind draußen. Sind sie nicht. Wir sind berufen, jeden Teil von Gottes Schöpfung zurück hinein zu versöhnen in ihn oder dabei zu helfen, dabei mit zu unterstützen. Das sind wir, das ist unsere Beauftragung. Er sagt, die Wiederherstellung aller Dinge, da sollen die Sachen zusammengefügt werden. Oder er spricht davon, das Reich Gottes zu verkündigen. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes, im Römerbrief heißt es, ist Friede, Freude, Gerechtigkeit. Nee, andersrum, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist. Das ist der Geist Jesu. Das Reich Gottes ist im Heiligen Geist. Das ist in Christus. Da ist das Reich Gottes zu finden. Und wenn wir das Reich Gottes verkündigen, dann verkünden wir, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist und das mit einer einfachen Entscheidung, das inwendig in dir anfängt und du dann hineintrittst in Christus. Dass alles neu anfängt. Das ist unsere Beauftragung. Und der Paulus spricht im Grunde im Epheserbrief zwei Bereiche an, die dabei wichtig sind, um diesen Auftrag umzusetzen. Und der erste Bereich, den würde ich mit Struktur und mit Dienst überschreiben. Und da möchte ich eigentlich nur kurz was dazu sagen. Also diese Struktur ist, er sagt, es gibt Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten. Und die sollen die Heiligen zurüsten, dass sie den Dienst tun können. Das setzt einen Rahmen für eine Struktur. Wir sind hier bei uns, wir sind so freiwillig. Ja, hier ist alles so freiwillig, so extrem freiwillig. Dass ein paar wenige oder eine kleinere Gruppe von Leuten im Verhältnis sich ganz viel investiert und im Reich Gottes versucht, jeden Dienst zu machen und versucht zu stemmen, was alles zu stemmen ist. Also es gibt Leute, die versuchen, im Lobpreis mit dabei zu sein und sich da und dann sitzen in einer Technik zur nächsten Gelegenheit und wenn es sein muss, dann kochen sie auch noch einen Kaffee und all das. Aber eigentlich ist das nicht richtig so. Eigentlich brauchen wir eine Struktur und einen Zusammenhang, in dem möglichst jeder seinen Dienst anfängt zu sehen. Ich meine, also was ich nicht sagen will, ist, dass Dienst nur innerhalb der Gemeinde stattfindet. Aber ich glaube, dass es für fast jeden eine Möglichkeit gibt, in der Gemeinde sich einzubringen, mit dem Dienst der Hilfeleistung, der Unterstützung und so weiter. Und dass das eigentlich nicht eine Sache ist, wo man sagen kann, ach, wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann habe ich da eben keinen Bock drauf. Sondern eigentlich ist das was, wo Gott das wieder neu freisetzen will, eine Opferbereitschaft und eine Dienstbereitschaft, dass wir uns investieren und das nach vorne bringen. Weil alles in allem dient dazu, dass Menschen gerufen werden, hinein versöhnt zu werden in ihn, wieder hineinzukommen in Christus. Und ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wie wir an dieser Stelle dann nochmal einen aufsetzen und helfen, dass Leute dort hineintreten. Es ist auch Struktur ist auch ein Thema. Es gibt eine Verbindlichkeit, die gibt es. In unserem Umfeld, in dem wir leben, ist so viel unverbindlich. Das Leben um uns herum ist so unverbindlich und das prägt Gemeinde an so vielen Stellen. Aber eigentlich ist das nicht richtig. Es gibt Vaterschaft, es gibt Mutterschaft, es gibt Sohnschaft, es gibt Tochterschaft und es gibt Verbindlichkeit in Gemeinde. Aber man muss überlegen, wie man da hinkommt. So, das ist der eine Bereich, dass man sagen kann, um dieses Ziel zu erreichen, um da vorwärts zu gehen, brauchen wir Struktur. Und der andere Bereich, den würde ich mit Beziehung überschreiben. Und der ist mir wichtig. Und es ist nicht so, dass wir in diesem Bereich nicht schon investiert hätten, aber ich glaube, dass Gott da nochmal einlädt und auffordert. Beziehung finden wir auf die Art und Weise, wie unser Zusammenleben gelebt wird. Ich hatte im ersten Gottesdienst eine Aussage gemacht, die war nicht ganz richtig, deswegen muss ich die jetzt nicht wiederholen. Aber es gibt zwei Begriffe in der Bibel. Es gibt den Begriff Ekklesia, das ist Gemeinde, die Gemeinschaft herausgerufen. Und dann gibt es den Begriff Koinonia, das ist Gemeinschaft im Sinne von einfach sich gegenseitig zu genießen. Und Wenn man sich das Neue Testament durchguckt, findet man Koinonia an ein paar Stellen. Das ist die Heiligen hatten Gemeinschaft im Brechen des Brotes und so weiter. Die haben sich gegenseitig genossen und Gemeinschaft hat sie ausgezeichnet. Also Beziehung hat eigentlich die erste Gemeinde ausgezeichnet. Sie haben in Beziehung miteinander gelebt. Und Beziehung ist was, wenn wir von Gott, von dem reden, wie wir im Reich Gottes fruchtbar werden, dann sagen wir, dass Fruchtbarkeit aus Intimität entsteht. Also wo intime Beziehungen sind, da entsteht Fruchtbarkeit. So, wenn ich mit Gott intime Beziehungen habe, werde ich fruchtbar, in bestimmten Diensten etwas zu tun. Und ich glaube, dass das nicht anders ist untereinander. Wenn wir lernen, auf eine heilige Art und Weise intime Beziehungen miteinander zu leben, werden wir als Gemeinde in größere Fruchtbarkeit hineinfinden. Aber Beziehungen sind alles, was unterliegt, und die liegen an erster Stelle. Jetzt hat Jesus gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, da gibt es diese Stelle, wo Petrus die Offenbarung hat, dass Jesus der Christus ist. Und dann sagt Jesus, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und manche Leute verstehen das so, dass er sagte, Petrus ist der Fels, aber ich glaube das nicht, sondern ich glaube, dass Jesus sagt, auf diesen Fels, die Erkenntnis, dass ich der Christus bin, werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Frage ist, wie sieht denn Gemeinde aus? Gemeinde ist zuerst ein Ort, wo eine Kultur geprägt wird, die eine Kultur des Himmels ist. Und diese Kultur baut sich, oder die Art der Weise und Weise, wie wir Beziehungen miteinander leben, baut sich dadurch, dass wir Offenbarung über Jesus Christus haben. In der Bibel steht ganz häufig also Sachen wie beißt einander nicht, fresst einander nicht, schon mal gelesen, oder? Oder geht einander, im Epheserbrief gerade, mit Demut, Langmut, Liebe, mit Liebe einander ertragen. Es gibt eine Umgangsform, die beschrieben wird, wo der Paulus uns immer wieder auffordert, so sollen wir sein. Aber die wird gebaut durch die Erkenntnis Christi. Und was das heißt ist, wir kommen zurück zum Kreuz. Wenn ich auf das Kreuz schaue, dann sehe ich Jesus, der mein altes Wesen hingerichtet hat, mich entkoppelt hat und sich selbst eingepflanzt hat, sodass ich aus dem Neuen seines Wesens, des Auferstehungswesens heraus meine Kraft beziehen kann und mein Leben gestalten kann. Was mich befähigt, nicht mehr der Typ zu sein, der grumpelig reagiert und der bockig wird bei bestimmten Situationen und den bestimmte Sachen triggern, irgendwie negativ drauf zu sein, sondern ich bin in dem Wesen Christi, das ist ein Wesen voller Langmut, voller Güte, voller Freundlichkeit, voller Treue. Das ist alles in Christus. Und das sehe ich, wenn ich auf das Kreuz sehe. Wisst ihr, ich glaube, dass dieser Bereich mit einer der zentralsten Bereiche ist. Und ich möchte euch erklären, woran man das auch sehen kann. Wir leben alle in Beziehungen, wir leben alle in engen Beziehungen. Und die Beziehungen, wo es am schwierigsten sind die zu Hause, mit dem Ehepartner, mit den Eltern. Kennt ihr das? Kein anderer kriegt die Sachen so ab, wo ich negativ bin, wie meinem Partner. Kennt das jemand? Oder müssen nur Pastoren machen oder so? Nee, aber da reiben sich die Sachen am meisten. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich habe am Anfang gesagt, wir sind von Jesus ergriffen worden, damit wir dem nachjagen, dass das Leben Jesu in jedem Winkel unseres Lebens sich widerspiegelt oder fließt. Und ich würde es mal so formulieren, es ist nicht in Ordnung zu sagen, okay, hier in meinem privaten Bereich ist das so, hat sowieso keinen zu interessieren, das ist jetzt einfach so bin ich da einfach. Es ist nicht in Ordnung. Das Einzige, was in Ordnung ist, ist zu sagen, Jesus, ich schaue auf dich, du hast mich ergriffen auf Golgatha, du hast fest zugepackt, du hast mich rausgerissen mit einem Grund, mit einer Absicht, dass ich dem nachjage, dass dieses Leben, das aus dir fließt, in jedem Bereich meines Lebens sich widerspiegelt und am meisten hier zu Hause in meiner Ehe, am meisten hier zu Hause in meiner Familie und in Gemeinde. Wir haben gerade über diese Sache mit dem Anstoß geredet. Ja? Wenn Dinge, die wo Menschen deutlich machen oder wo Verhalten deutlich macht, ich bin anders als du, wo das zu einem Anstoß wird. Anstoß kann zu Hause passieren, Anstoß kann in Gemeinde passieren. Du kannst in Gemeinde Anstoß nehmen und Leuten einfach nicht begegnen wollen. Ich habe einfach keinen Bock auf die Person. Und ich meine, es gibt Menschen, die sind schwierig, das weiß ich. Und da würde ich nicht sagen, dass das ein Anschluss ist. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es gibt so Situationen, mit der möchte ich jetzt eigentlich lieber nichts zu tun haben. Da bin ich da und da verletzt worden. Und das ist nicht in Ordnung. Wir müssen an dieser Stelle aufräumen mit den Sachen. Also nee, falsch. Wir müssen nicht aufräumen mit den Sachen, sondern wir müssen an dieser Stelle dem nachjagen, dass Christus in uns sichtbar wird. Und dem Nachjagen tun wir nicht, indem wir versuchen, die Probleme selber zu bewältigen, sondern indem wir hinschauen auf Jesus, der gekreuzigt worden ist, damit wir wissen, welches Leben aus uns fließt. Und wenn wir das sehen, dann gehen wir zurück zur Person und plötzlich sind wir andere Menschen, stellen fest, wir verhalten uns anders, wir sind das nicht mehr. Aber das ist die Herausforderung, die Gott uns heute gibt. Er sagt, komm, jag dem nach, geh auf das Ziel zu, hin zum Kampfpreis der Berufung nach Gottes nach oben in Christus Jesus. Jag dem nach, dass das Leben Jesu in dir fließt, dass das in jedem Bereich deines Lebens fließt. Lass nicht zu, dass es irgendwelche Segmente gibt, wo der Anstoß in deinem Herzen stehen bleibt und wo der Kontakt nicht da ist. Tu doch nicht so, weißt du, Paulus sagt an einer Stelle, ihr tut ja gerade so, als wenn ihr noch Menschen wärt. Tu nicht so, als wenn du noch ein Mensch wärst. Bist du nicht mehr. Du bist in Christus. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ist was ganz Neues geworden. Und wir können nicht zufrieden sein, wenn wir an irgendeiner Stelle noch versuchen, mit dem alten Ding anzukoppeln. Aber wir können auch nicht versuchen, mit eigener Kraft da ranzugehen, weil das ist genau das Gleiche. Dann koppeln wir wieder an das alte Ding an. Das Einzige, was hilft, ist auf Jesus zu schauen und ihn zu sehen. Und dann sehen wir Stück für Stück eine Veränderung unseres Lebens. Wisst ihr, warum mir das so wichtig ist? Also dieser Teil, ich glaube, also ich habe heute Morgen das prophetische Wort nicht weitergegeben. Wir haben im ersten Gottesdienst ein prophetisches Wort gehabt. Ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde einlädt und sagt, ich möchte euch einladen, wie in eine Vorreiter oder in eine, ich finde dieses Wort, ich meine das nicht arrogant oder so. Vielleicht gibt es ja auch andere, die da schon lange vorreiten und wir reiten nur hinterher. Aber ich möchte euch einladen, wie in so eine Vorreiterrolle, was es heißt, wenn eine ganze Gemeinde eintaucht in Christus. Wie das aussieht. Wisst ihr, ich sitze manchmal zu Hause und bete. Und ich bete für meine Familie. Bei mir sind nicht alle auf dem gleichen Niveau von gerettet sein. Ja? Es gibt da unterschiedliche Niveaus. Und ich segne meine Kinder. Und dann denke ich immer an dieses Wort, wo Paulus auch gesagt hat in der Apostelgeschichte zu dem Gefängniswärter, glaube nur und du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Und ich denke daran und denke so, wenn ich glaube, dann bin ich in Christus. Und wenn ich in Christus bin, hat das Auswirkungen auf mein ganzes Haus. Und ich glaube, dass das im Himmel so aussieht, Christus ist das Haupt, ich bin Teil der Gemeinde und vom Haupt her fließt der Segen über die ganze Gemeinde. Deswegen, von Christus her fließt der Segen zu denen, die in der Gemeinde sind. Ja? Und ich bin das Haupt der Familie, ich bin in Christus. Und deswegen fließt der Segen weiter in jeden Teil meiner Familie hinein. Und deswegen sind meine Kinder gesegnet, ob sie es glauben oder nicht. Und ob sie es wissen oder nicht und ob sie Jesus nachfolgen oder nicht, sie sind gesegnet. Also in der Familie sieht es jetzt auch nicht ganz schlimm aus, aber es sind ein paar Sachen, die müssen sich noch ändern. Und ich denke, das ist die Grundlage dafür, dass Rettung passiert und dass Veränderung passiert in der Familie. Weil ich in Christus bin und weil wir als Familie, als Ehepaar in Christus sind, deswegen funktioniert das Ding. Und der Deckung, dieser Schutz Gottes ist so weit gefächert wie möglich nach unten weitergereicht zu denen, die dann nachfolgen. Aber die Frage ist, was passiert, wenn wir als Gemeinde in Christus sind? Wisst ihr, was ich glaube, was passiert? Wenn wir als Gemeinde und in den Beziehungen anfangen, mehr da rein zu investieren, also in Jesus nachzugehen, auf Jesus zu schauen und zu sehen, wie dieses Leben in unserer Mitte fließt, dann brauchen wir nicht, wir müssen nicht Gebetskämpfe kämpfen, sondern wir werden erleben, wie diese Stadt davon radikal beeinflusst wird. Ich glaube, dass damit echt Autorität einhergeht, wenn wir darin leben und dass dieser Leib Christi, weißt du, wenn der Leib Christi vor Ort ist, wenn er vor Ort ist und funktioniert und wenn er heil ist, wenn er gesund ist, das wird diese Stadt verändern. Menschen werden erkennen, wer Jesus ist, sie werden hineinkommen in sein Reich, aber auch die wirtschaftliche Situation wird sich verändern, es wird so viel Einfluss nehmen, ohne dass man was dafür tut. Und wenn wir dann noch anfangen, an den richtigen Stellen zu beten und Einfluss zu nehmen, ja, was kann, dann ist kein Ding mehr unmöglich. Und ich glaube, dass Gott uns dahin einlädt. Er lädt uns ein, so in Christus zu sein. Wisst ihr, der Punkt ist, dieses Ding. Ja, wir sind individuell in Christus, ja. Aber wir sind eben nicht nur individuell in Christus. Gottes Perspektive ist, dass alle Menschen in ihn reingehören und er will sie zurückhaben, der will sie wiederhaben. Und Gottes Perspektive ist auch, wir sind ein Leib als Gemeinde. Es ist nicht so, dass Gott denkt nicht, naja, du magst ja nicht, dann stellen wir euch mal in zwei verschiedene Zimmer oder so. So ist er nicht. Gott will, dass wir verstehen, dass wir zusammengehören. Wir sind Brüdern und Schwestern. Und weil wir ein Leib sind, deswegen ist es auch so, dass wenn einer leidet, dann leiden alle mit. Ob du das glaubst oder nicht, ob du das spürst oder nicht. Das passiert einfach. Es fehlt etwas, dass wir nicht in der Fülle dessen sein können, was eigentlich für uns verfügbar ist. Jeder ist gefragt. Jeder ist eingeladen, in Christus zu sein und sich bewusst zu machen, was das heißt. Ich glaube, das war's für heute. Das ist der Grund, warum wir auch dieses Projekt machen, diese 30 Tage. Da hinten gibt es noch dieses Büchlein für 1 Euro, das könnt ihr mitnehmen. Und wer möchte, der kann Online-Zugang haben, da gibt es jeden Tag noch einen Input dazu, einen Video-Input, ganz toll. Und da müsst ihr ein Office schreiben, wenn ihr den haben wollt. Aber lasst uns das investieren, lasst uns auf Jesus schauen und erleben, wie unser Wesen verändert wird. Wollen wir das? Wollen das nur ein paar? Ich glaube einfach, dass es, weißt du, es gibt da kein Ende. Es gibt da kein Ende. Der Paulus sagt nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, wozu ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und dann sagt er, Brüder, ich denke von mir nicht, es schon ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und dann sagt er, so viele nun unter uns vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, wird euch Gott auch dies noch offenbaren. Ist gut. Wenn wir meinen, wir sind ganze Christen, wenn wir meinen, wir sind reif in Christus, dann sagt Paulus, sollten wir darauf bedacht sein, dem weiter nachzujagen und auf das Ziel zuzugehen. Das ist das, was er gesagt hat. Das sind nicht meine Worte. Wer irgendwie das möchte und sich mit da entscheiden will, mehr auf Jesus oder das zu tun, einfach auf Jesus zu schauen, das ist keine Leistung. Aber dann steh bitte auf, dann würde ich mit uns jetzt gemeinsam noch ein Gebet sprechen. Du kannst das nachsprechen. Halleluja. So, ich fange jetzt an, so Satz für Satz. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du derjenige bist, der dafür gesorgt hat, dass ich in Christus bin. Es ist nicht mein Verdienst. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, um unser altes Wesen der Sünde hinzurichten. Du hast uns frei gemacht von diesem alten Wesen. Und du hast uns befähigt, jetzt in der Gerechtigkeit Gottes verankert zu sein. Ich bin der Sünde gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Offenbare mir Jesus. Offenbare mir mehr, was er am Kreuz für mich getan hat. Ich danke dir, dass deine Offenbarung mein Denken verändert. Und ich so als eine neue Person leben kann. Ich öffne mich für deine Wirksamkeit. Amen. Amen. Ich segne euch in dem Namen Jesus, ich segne euch, dass Offenbarung und Erkenntnis fließt. Ich segne euch mit der Gegenwart des Heiligen Geistes und mehr Offenbarung, die Denken verändert und mit Transformation, die aus ihm kommt. In Jesu Namen. Amen.